Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich möchte euch heute mit in ein uraltes Thema hineinnehmen. Und zwar in ein Thema, was jeden betrifft. Auch wenn ich weiß, dass die Erfahrungen mit diesem Thema sehr unterschiedlich sind und auch die Wünsche und die Erwartungen, die damit verbunden sind, sehr, sehr unterschiedlich sind, weil wir einfach unterschiedliche Persönlichkeiten sind, so ist es nun mal. Es geht um Freundschaften. Es geht um Freundschaften und ich weiß, dass einige jetzt jubeln. Oh ja, Freundschaften, ich liebe Freundschaften. Das sind so Menschen, die gefühlt irgendwie 1000 Freunde haben, die es lieben, irgendwie umarmt zu werden und andere zu umarmen und so die, ihr kennt so Typen, ne? So, die gefühlt irgendwie allerwelts Freunde sind und ganz viele Freunde haben. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass einige hier sitzen und sagen, das brauche ich eigentlich jetzt nicht so. Lass mir mal die Ruhe. Gut, okay, eine Freundin oder einen Freund. So der ganz closest, wie man es neudeutsch sagt. Das ist okay. Aber so, ich hab's nicht so mit vielen Menschen. Einer oder eine reicht. Und ich weiß auch bei diesem Thema, und das ist mir sehr bewusst, dass dieses Thema auch etliche Schmerzpunkte beinhaltet. Je nachdem, was wir alles so an Erfahrungen mitgebracht haben, Verletzungen, vielleicht auch Ängste, sich zu öffnen oder wieder zur Öffnung, weil Enttäuschungen da waren, weil es Vertrauensbrüche gab. Oder weil man vielleicht an den Konsequenzen von solchen Vertrauensbrüchen vielleicht sogar leidet, wie Einsamkeit oder nicht gesehen oder das Gefühl zu haben, nicht gewollt oder geliebt zu sein, weil man abgelehnt wurde. Ich weiß, das ist kein einfaches, aber ein enorm wichtiges Thema und deswegen möchte ich das mit euch heute gemeinsam anschauen und auch ganz praktisch. Ich mache mit diesem Thema heute Fortsetzung von unserer neuen Reihe Freund sein, wo es um Identität als Freunde geht. Identität als Freunde, eine Beziehung zu Gott, aber auch zu Menschen. Und da haben wir vor 2 Wochen gehört, dass Jesus was seinen Jüngern sagt? Ihr seid meine Freunde. Wie cool, wie stark. Gott selber, Jesus selber nennt uns Freunde. Was für ein gewaltiges Geschenk. Warum sagt er das zu ihnen? Weil er ihnen das anvertraut, was er von seinem Vater empfangen hat. Er weiht sie also ein in die Pläne und den Willen Gottes. Da möchte ich uns nochmal daran erinnern. Ganz bewusst, du und ich, wenn wir zu ihm Ja gesagt haben, dürfen sicher sein, er nennt dich Freund. Und ich weiß, ich habe jetzt nicht jeden Einzelnen angeguckt, aber er meint das so. Er nennt dich Freund. Was für eine starke Zusage. Wenn wir unser Leben auf ihn ausrichten und wir haben festgestellt, das ist kein Haken, sondern es ist das Beste, was es gibt, wenn wir unser Leben auf ihn ausrichten. Amen. Und letzte Woche hat uns Rebecca anhand der Person von Abraham, warum Abraham? Weil er explizit in der Bibel, wie genannt wird, er ist ein Freund Gottes. Weil Gott gesagt hat, Mensch, ich muss doch den Abraham mit einweihen in die Pläne, die ich habe. Wie könnte ich ihm etwas vorenthalten? Haben wir gehört. Und dann haben wir gehört, wie Abraham sich verwendet hat, Fürbitte geübt hat, hineingegangen ist in diese fast Verhandlung mit Gott und gefeilscht hat für seinen Neffen und dessen Familie und Sodom und Gomorra, dass Gott verschont und Gunst gibt. Wir dürfen als Freunde Gottes für andere beten, für andere eintreten. weil wir selbst Gottes Größe und seine Fürsorge erlebt haben. Wie stark. Das waren unsere beiden Themen, die uns da schon beschäftigt haben. Und heute möchte ich euch zwei Personen vorstellen und an ihnen und ihrer Freundschaft entdecken, welchen Schatz gesunde Freundschaften in sich bergen. Und auch auf welchem Fundament gesunde Freundschaften aufgebaut sind und welche Aspekte Freundschaften stärken und welche Freundschaftskiller sind. Seid ihr dabei? Leider ist es uns nicht gelungen, ein aktuelles Bild von den beiden aufzutreiben. Deswegen, wir haben aber uns etwas ausgedacht und das Thema heute wird sein, Freund sein wie David und Jonathan. An dieser Stelle mal Daniela, vielen Dank für die tollen Präsentationen, die du Woche für Woche machst. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sitzt, aber vielen Dank an die Daniela. Gebt ihr mal einen großen Applaus. Ich finde das immer wieder grandios, wo sie die alten Bilder auftreibt und so. Hammer. Ich finde das genial. Ich nehme uns direkt mit hinein und darf euch einladen, die Bibel zur Hand zu nehmen, die ihr mitgebracht habt oder mitbringen werdet in Zukunft, damit ihr noch besser mitlesen könnt. Und gerne auch schon eure Notizblöcke rauszunehmen, weil es gibt heute einiges vielleicht zu notieren für dich, dass du sagst, boah, das muss ich zu Hause mir einfach nochmal angucken, da möchte ich nochmal mit meinem Freund oder Freundin oder mit dem Freund, den du geheiratet hast, also deinem Mann oder der Freundin, die du geheiratet hast, deiner Frau, vielleicht mal drüber zu sprechen. Und ich lese aus 1. Samuel 18 die ersten 5 Verse und werde dann so, weil ich nicht davon ausgehe, dass alle die Qualität der Freundschaft von David und Jonathan genau kennen und so ein bisschen die Geschichte erzählen. Und dann seid gespannt, wenn ich euch ein paar Punkte mitgeben. 1. Samuel 18, Vers 1. Und es geschah, als er, David, aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann David lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich an den Königshof und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb gewonnen hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, gab es David und dazu seinen Waffenrock und sogar sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf und wohin immer Saul der König ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und Herr, ich bete, dass du uns jetzt durch dein Wort, Herr, mit dieser Freundschaft von David und Jonathan, Herr, dass du uns da dein Herz öffnest, Herr, für uns, für jeden Einzelnen von uns und das zeigst, Herr, wie du dir Freundschaft und Treue wünschst. Komm, du Geist Gottes, und rede du zu uns. Herr, du sollst zu Wort kommen. Herr, es sollen nicht meine, sondern deine Worte sein. Wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Wir erfahren hier, wie sich Jonathan und David quasi das erste Mal so bewusst treffen und wie sie Freunde werden. Und es ist total spannend, weil es total einfach ist. Also es klingt nicht groß spektakulär, vielleicht etwas schwülstig ausgedrückt, ihre Seelen verbanden sich miteinander, würden wir heute anders ausdrücken. Aber eigentlich heißt es, sie sahen sich, fanden sich sympathisch, ja, Sympathie heißt Zuneigung empfinden, mitfühlen, sich hingezogen fühlen. Mensch, wir würden vielleicht sagen, coole Socke. Ja? Oder sagen, spannend, interessante Persönlichkeit. Oder vielleicht echt nice oder was auch immer. Und dann gehen sie aufeinander zu, lernen sich kennen und was entsteht, ist Vertrauen. Es bestätigt so der erste Eindruck von, interessant, spannende Persönlichkeit. Näher kennenlernen, eine Beziehung entsteht und sie wird intensiver und intensiver. Und wir haben gelesen, sie schlossen einen Bund. Also, das machen wir jetzt, was weiß ich, Blutsbrüderschaft oder Blutsschwesterschaft. Oder so. Aber sie haben gesagt, hey, komm, das ist so gut, dass wir einander haben. Wir sind Freunde. Ja? Wir unterstützen uns gegenseitig. Aber vielleicht fragen sich einige, ja, du redest hier so wie David und Jonathan. Kann ich mal sehen, sind die da? Nein, ich stelle euch die beiden mal vor, damit ihr ein bisschen wisst, wer sie denn sind und in welcher Situation das hier stattfindet. Jonathan war der Sohn von König Saul. Er war übrigens der erste König von Israel. Vorher gab es immer nur Richter, die Israel unter der Führung Gottes führten, leiteten und für Ordnung und Recht sorgten. Wir befinden uns bei dieser Geschichte ungefähr so bei 1050, 1040 vor Christus. Und König Saul war so richtig gut gestartet, war gut durchgestartet. Und dann ging er aber eigene Wege und fing an, Gott gegenüber ungehorsam zu werden. Und Gott beauftragte den Propheten Samuel, hinzugehen und David, und hier kommt praktisch der zweite, Jonathan und David, ins Spiel, David, schon währenddessen Saul noch König war, zum König zu salben, dass er praktisch seinen Platz einnehmen soll. Während dieser Zeit wurde Israel sehr stark bedrängt und angegriffen von den Philistern. Philister wohnten in dem heutigen Gebiet von Gaza. Also da war schon immer ein Konflikt. Insbesondere ein gewaltig großer Soldat namens Goliath, der machte ihnen zu schaffen, weil er sich hinstellte, lästerte über das Volk und ihren Gott und sie herausforderte doch jemanden zu schicken, mit ihm zu kämpfen und wer dann gewinnt, dieses Volk soll als Sieger hervorgehen und das andere soll sich unterwerfen. Und David, der übrigens der jüngste von 8 Brüdern war, der war Schafhirte und gar nicht auf diesem Schlachtfeld mit dabei, aber kam, um den Brüdern und den anderen etwas an Unterstützung zu bringen und auch etwas zu essen zu bringen, Verpflegung an die Front zu bringen. Und da hörte er dieses Lästern und das stach ihm ins Herz. Und er sagte, das kann nicht sein, dass dieser Mann dort Gott und unser Volk verlästert. Und schließlich kämpft er gegen Goliath. Und durch die Gnade und Gunst Gottes geht er als Sieger hervor, indem er Goliath mit einer Steinschleuder niederringt und trifft und besiegt. Ein grandioser Sieg für das ganze Volk Israel. Und David kehrt mit all den anderen als Sieger mit zurück und kommt schließlich zu König Saul. Und dort haben wir das gelesen, was dort passiert. Dort begegnen sich David und Jonathan das erste Mal und werden enge Freunde. Und ich find's beeindruckend, wie sich diese Freundschaft trotz vieler, vieler negativer, schwieriger, herausfordernder Umstände entwickelt. Wir hatten nämlich gerade gelesen, dass David sehr beliebt beim Volk war. Das ist ja schön. Übrigens auch beliebt bei den ganzen Gefolgsleuten vom König Saul. Und das ist ja auch noch kein Problem. Aber von dem ganzen Hofstaat wurde er bewundert und als Held gefeiert. Und wisst ihr, wer damit eine Schwierigkeit hatte? Der Saul. Weil er gern der wäre, der im Mittelpunkt steht, der gelobt wird, der bewundert wird. Und das stand ihm so ins Herz geschnitten, dass er Pläne schmiedete, um David umzubringen. Steht hier, wer das nochmal gerne auch aufschreiben will oder mitlesen will, 1. Samuel 18,8. Da ergrimmte Saul sehr. Er wurde sehr zornig. Und die Sache war an seinem Herzen böse und er sagte, hey, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur Tausende gegeben. Es fehlt ihm jetzt nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Da war etwas in seinem Herzen, das ihn nicht mehr losließ. Und was war die Folge? Saul versuchte immer wieder in seiner Eifersucht David aus dem Weg zu räumen. Ob beim Musizieren, während David da saß, mit einem Speer ihn irgendwie zu töten oder in Hinterhalte oder Aufgaben zu locken, wo er sagt, da wird er eh von den Feinden umgebracht. Aber Gott gab ihm Gunst. Und Jonathan, sein Freund, half ihm immer wieder, obwohl er wusste, dass es sein Vater ist, der dem David ans Leder will. Er half ihm immer wieder zu flüchten und bekam auch dann selber immer wieder die Wut des Vaters zu spüren. Und in 1. Samuel 19, und das möchte ich uns gern lesen, entdecken wir, wie Jonathan das gemacht hat. Saul nun, 1. Samuel 19, 1, redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen anderen Knechten, dass er David töten wolle. Also machte daraus kein Geheimnis. Jonathan, aber der Sohn Sauls, hatte Gefallen an David. Andere Übersetzer sagen, er war sein Freund. Und Jonathan berichtete es David und sagte, mein Vater Saul sucht dich zu töten. Nun hüte dich doch morgen und bleib im Versteck sitzen und verbirg dich. Er weiht ihn ein in diese Pläne und schmiedet Gegenpläne. Und sagt, aber ich will hinausgehen, mich auf dem Feld neben meinen Vater stellen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater über dich reden und sehen, wie es steht und es dir dann berichten. Und Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David, denn er hat sich an dir nicht versündigt und seine Taten sind dir sogar sehr nützlich. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel dadurch eine große Rettung verschafft. Du hast es doch gesehen und dich auch darüber gefreut. Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Ursache tötest? Und Saul hörte auf die Stimme Jonathans und schwor, so wahr der Herr lebt, wenn er getötet werden sollte. Da rief Jonathan David und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte und Jonathan brachte David zu Saul und er diente ihm wieder wie früher. Krass! David hat einen Fürsprecher beim König. Der Jonathan geht zu seinem Vater und sagt, hey, mach das nicht. Und er sieht es ein und David kann zurück am Königshof und dient weiter dem König. Aber ich sag euch, nicht lange. Irgendwann frisst es wieder an Saul und er startet einen nächsten Mordversuch und Jonathan hilft David endgültig zu fliehen. Kein Problem. Und hier an dieser Stelle muss sich Jonathan entscheiden, auf welche Seite stellt er sich? Stellt er sich auf die Seite seines Vaters oder auf die Seite seines Freundes? Weil sein Vater ihm schon deutlich zugesetzt hat und sogar, müsst ihr mal nachlesen, echt verwünschende Worte über ihn ausgesprochen hat. Aber Jonathan entscheidet sich für die Freundschaft mit David, weil er selber auch wusste, dass David trotz mehrerer Gelegenheiten, wo eigentlich der Saul in seine Hände gegeben worden ist, in einer Höhle, wo alle schliefen, hätte er eigentlich dem Saul was antun können. Aber er wusste, sein Freund David ist ein ganz treuer und sagt, ich möchte mich nicht an einem Gesalbten Gottes, an dem König, vergreifen. Er wusste, da liegt ein Segen auf dem Leben von David. Und er sagte, nein, ich will für ihn einstehen. Und dann kommt eine Begebenheit, da muss ich ehrlich gestehen, die kannte ich selber auch nicht so, aber die hat mich echt berührt, wo ich dachte, boah, was für eine Tiefe. Und die lesen wir in 1. Samuel 23, also geht mit mir gern ein paar Kapitel weiter. Und da lesen wir von der letzten Begegnung zwischen den beiden Freunden. 1. Samuel 23, Abvers 15. Da steht: Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm wiederum nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha in der Wüste Sif. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Wie machte er das? Er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat das erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Sie bestätigten also den ersten Bund. Wir sind und bleiben Freunde. Und David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Jonathan zieht extra aus, um seinen Freund David zu trösten, zu stärken. Er stärkte ihn in Gott, indem er ihm ermutigende Worte zusprach. Sie festigten ihre Freundschaft. Und hier wird auch klar, dass Jonathan es wusste, dass David zum König gesalbt war. Also ich meine, wir müssen uns das mal vorstellen. Wer war er nochmal? Ach ja, er war der Prinz. Er war der Sohn des Königs. Und normalerweise wird wer König als nächstes? Der Sohn. Aber merken wir lesen nicht eine Silbe von Jonathan, dass er in irgendeiner Form neidisch war. Hey, ich bin der Sohn des Königs und du? Nein, ihre Freundschaft war so fest, dass er sagt, du, was haben wir gerade gelesen? Du wirst König und ich unterstütze dich, ich werde der Zweite sein, die den Rücken frei halten. Boah, was für eine Freundschaft. Ich fand das stark. Ich habe gesagt, also so einen Freund hätte ich gern, ja, oder habe ich auch, aber so einen Freund möchte ich auch gern sein für andere, oder? Ich fand das mega stark. Ich mache die Geschichte um Jonathan kurz. Leider kommt Jonathan später gemeinsam mit seinem Vater bei einer erneuten kriegerischen Auseinandersetzung mit den Philistern ums Leben. Und in 2. Samuel 1 lesen wir ein sehr, sehr persönliches Klagelied von König David über den Tod von Saul und seinem Freund Jonathan. Und das geht echt unter die Haut. Lest es gern mal nach. So persönlich. Was für eine Geschichte von Freundschaft. Aber nun mal ganz praktisch. Ich denke, dass ihr so drin seid in dieser Dynamik, dieser Freundschaft, in dieser Geschichte. Mir war das wichtig, dass wir alle da auf diesem Stand sind. Was lernen wir daraus für das Freundsein? Also auch für unsere Freundschaften heute. Was ist das Fundament und der Start? Eigentlich ganz simpel, ganz natürlich. Wir hatten das gelesen und es steht auch schon hier. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Sie treffen sich, lernen sich kennen, es entsteht Sympathie, Offenheit. Sie geben Anteil, nehmen Anteil und sie gewinnen sich lieb. Es ist ein Prozess. Ich weiß nicht, wie du so vom Typ her bist. Aber Freundschaften entstehen, indem man mit Menschen unterwegs ist, sich trifft und offen ist, andere zu sehen, andere wahrzunehmen, sich für andere zu interessieren. Wir sind angelegt, von Gott geschaffen, auf ein Miteinander, für Gemeinschaft. Überall in der Schöpfungsgeschichte hören wir, es war gut, es war gut, es war gut, sogar sehr gut. Und einmal sagt Gott, es ist nicht gut. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Und es ist gut, wenn wir Gemeinsamkeiten entdecken, wenn wir offen sind, wenn wir Interesse am anderen und gegenüber haben. An dieser Stelle kam so eine Frage in mir hoch. Für mich, aber ich will sie mit euch teilen. Bin ich empfangsbereit? Bin ich überhaupt noch offen, Menschen kennenzulernen, sie zu sehen, wahrzunehmen? Oder bin ich zu beschäftigt? Wir leben in einer ganz herausfordernden, hektischen, stressigen Zeit. Einige nicken so. Ja, komm, Freundschaft, nee, ich habe gar keine Zeit. Wann soll ich denn das noch machen? Aber es sind Gelegenheiten, andere kennenzulernen, von anderen zu lernen, vielleicht auch Neues kennenzulernen. Und das möchte ich nicht verpassen. Und auch für andere möglicherweise ein Segen zu sein. Und dann kam mir noch ein Gedanke. Egal in welcher Situation oder auch in welcher Position du bist, in welcher Verantwortung du für Menschen stehst, wir alle sollten mindestens einen vertrauten, engsten Freund haben. Zweierschaften, der dir alles sagen darf, der dich alles fragen darf und das Herz zu teilen, dass man es nicht nur mit sich alles selber ausmacht. Es ist auch gut, mal jemanden an der Seite zu haben, der vielleicht in einer anderen Perspektive drauf guckt und sagt, habe ich nicht dran gedacht. Ist es schon mal jemand so gegangen, dass du sagst, boah, ich habe das, habe ich nicht so gesehen? Danke, danke, mein lieber Freund, liebe Freundin, dass du mir das sagst. Guck mal, ich finde es so krass. Jonathan als der Prinz und David als der gesalbte König, sie gehen Freundschaften ein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Freunde haben, dass wir Vertraute haben, denen wir uns anvertrauen können. Ich will dich heute Morgen fragen und mich in diese Frage mit einschließen. Hast du eine Vertraute? Hast du einen Vertrauten? Kannst du diese Frage gerne mitnehmen und so mal für die Woche so drüber nachdenken? Vielleicht sagst du, ja, ja, ich kann dir jetzt direkt den Namen sagen. Gut so. Pflege diese Freundschaft. Warum ist das so wichtig? Ich möchte das mit uns ganz praktisch angucken und uns vier Dinge nennen, die ich glaube, die wichtig sind für gute und gesunde Freundschaften. Und ich habe festgestellt, viele Parallelstellen, wenn man diese David-Jonathan-Geschichte liest, verweisen auf die Sprüche, weil da ganz, ganz viele Hinweise sind für Freundschaften. Und die möchte ich uns gern weitergeben. Das erste ist wahrscheinlich nicht überraschend, aber das ist, klick einfach mal weiter bitte, verbindlich und treu sein. In Sprüche 17, Vers 17 steht, ein guter Freund steht immer zu dir und ein Bruder ist er in Zeiten der Not und für dich da. Verbindlich. Gute Freundschaften sind geprägt von Treue und Verbindlichkeit. Wir haben das gesehen, David und Jonathan konnten sich aufeinander verlassen, egal was war. Auch wie die Umstände waren. Weil sie wussten, der andere steht zu mir. Das hat er schon unter Beweis gestellt. Er hält sein Wort. Er hält seinen Bund. Gute Freundinnen und Freunde, habe ich mal so hier mir aufgeschrieben, sind eine Bank, auf die man sich setzen kann und auch mal ausruhen kann. Wo brauchst du so eine Bank, eine Ruhebank, wo du sagst, hey, sie oder er ist echt eine Bank. Ich kann anrufen, wann ich will. Ich kann hingehen oder sie kommt oder er kommt. Und ich kann ausruhen. Auch dann, wenn es mal hart auf hart kommt. Und ich glaube, jeder kennt solche Zeiten. Treue und Verbindlichkeit vermitteln was? Geborgenheit und Sicherheit. Zumindest geht es mir so. Und das ist so wichtig. In der ganzen Hektik, bei den ganz vielen Stimmen, einen Ort der Ruhe zu haben und zu wissen, dort ist jemand, dem ich vertrauen kann und der mitträgt. Und das zweite ist, nahe sein und Trost spenden. Wir haben das in der letzten Begebenheit und Begegnung der beiden Freunde gehört, dass sich Jonathan aufmachte und hinging und ihn stärkte im Vertrauen auf Gott und ihn ermutigte und tröstete. Fürchte dich nicht. Wisst ihr, manchmal sind wir, zumindest geht's mir das so, bist du beim Durchdenken von Dingen und du bist so fixiert auf eine Sache. Und manchmal macht das Angst, Dinge, die kommen, wie soll ich das schaffen, oder? Weiß jemand, von was ich spreche? Und dann hat man so einen Blick, so einen engen Blick. Und dann ist gut, wenn jemand kommt, der den Blick weitet und sagt, hey, fürchte dich nicht. Hey, du bist nicht allein. Manchmal ist es gut, dass einfach jemand nur da ist, nahe ist und auch Trost spendet. Schaut mal hier den zweiten Vers, den ich für euch noch mitgebracht habe, in 2. Korinther 3, 3 bis 4. Da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Wie stark ist das? Wer ist von euch schon mal von Gott durch sein Wort getröstet worden? In irgendeiner Situation deines Lebens. Dann sind wir, du und ich, prädestiniert dafür, anderen Menschen Trost zuzusprechen. Warum? Weil wir wissen, was Trost bedeutet. Ihr könnt mal nachlesen, das vielleicht auch notieren, ganz, ganz spannende Nebenbemerkung. Psalm 118, Vers 5. In der alten Luther-Übersetzung steht drinne: Ich rief in der Not zu dir und du tröstetest mich. Wisst ihr, was in der Elberfelder drin steht? Aus der Bedrängnis rief ich zu dir und du antwortetest mir in der Weite. Was ist Trost? Ihr Lieben, Trost ist, wenn du das hier hast, in dieser Enge, in der Schwierigkeit fixiert auf eine Not und jemand dir hilft, den Blick zu heben und eine andere Perspektive für eine Weite zu bekommen. Von meine Möglichkeiten, mein Problem, meine Situation, Und den Blick geweitet zu bekommen, getröstet zu werden und zu sehen, boah, da ist ein Gott, der hat eine viel größere Weite, der hat viel größere Möglichkeiten. Gott, ein Gott des Trostes. Und weil du und ich hoffentlich um diesen Trost Gottes wissen, dürfen wir Tröster für andere sein. Sagt mal da jemand Amen dazu, wenn das stimmt. Und das Dritte, was ganz wichtig ist, und das kommt sicherlich hoffentlich nicht überraschend, ehrlich sein und ins Leben von Menschen hineinsprechen. Spannender Vers oder Verse, Sprüche 27, 5 bis 6. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe. Ja, Liebe, die sich wohlwollend zurückhält. Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut, aber die überschwänglichen Küsse eines Feindes sind verlogen. Das muss man erst mal sacken lassen, oder? Könnt ihr in Ruhe noch mal lesen. Aber gute Freunde leben Ehrlichkeit, geben ehrliches Feedback und teilen Beobachtungen, auch die vielleicht unangenehm sind. Ihr kennt diese klassischen Situationen. Irgendjemand hat hier Essenrest hängen, alle gucken und denken. Sag's doch einfach. Du, mach mal die Nudel hier weg. Besser, ja? Versteht ihr? So, das ist ein einfaches Beispiel. Gute Freunde schmieren keinen Honig um den Mund. Sie dürfen gegenseitig ins Leben hineinsprechen. Hast du jemanden, der das darf? Das ist gut, wichtig, ne? So gut. Ratschläge geben, zurechtweisen. Also das mache ich eher bei anderen. Ehrlich gemeinte und liebevolle Korrektur ist besser als Schweigen oder zurückhaltendes Abnicken. Ganz wichtig, lasst uns mutig sein. Aber nicht wie ein Elefant im Porzellanladen. Ja, vielleicht denkst du jetzt, oh ja, Stefan, ja, und du denkst innerlich, heute komme ich nach Hause und dann, Das ist nicht gemeint. Ja? Kannst du also wieder einpacken, die Idee. Schaut mal, in Johannes 15, 2 bis 3 sagt Jesus ja auch davon, dass der Weingärtner kommt und dass er beschneidet, damit wir besser werden, damit wir mehr Frucht bringen. Das tut natürlich nicht immer so gut. Schnipp, schnapp, ab. Autsch. Aber ist gut. Oder? Jetzt sagst du vielleicht, oh nein, hast du doch wieder gesagt, dass mir jemand was sagen kann? Ja, doch gut. In Freundschaften wird geschliffen, gestutzt und geschärft. Sprüche 27, Vers 17, schreib dir gern auf. Eisen schleift man mit Eisen und einen Mann oder Frau schleift der Umgang mit seinem Freund oder Freundin. Wie cool ist denn das? Wenn wir Freunde sind, sind wir in einer Schleifwerkstatt. Da geht's rund. Super. Ehrlich sein und ins Leben sprechen. Das vierte, letzte ist vergebungsbereit sein. Freunde vergeben und lassen Dinge aus der Vergangenheit hinter sich. Das heißt nicht, sie kehren Sachen unter den Teppich. Das haben wir gerade gehört, sie sind ehrlich zueinander. Aber zerstörerisch ist nachtragen. Und immer wieder hervorholen für einen selbst und natürlich auch für die Freundschaft, die an sowas zerbrechen kann. Vielleicht sagst du jetzt aber ich kann nicht vergessen. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich kann nicht vergeben. Ich kann nicht loslassen. Wisst ihr, was ich glaube? Wir können. Wir sind in der Lage, Ich glaube, es ist nicht eine Frage des Könnens, sondern es ist eine Frage des Wollens und des Entscheidens. Sagst du, oh, wie kannst du das sagen? Ich wurde erinnert an die Geschichte, weil wir gerade auch den Alpha-Kurs haben. Und da wurde die Geschichte noch einmal erzählt und es ist mir sehr nahe gegangen von Corrie ten Boom, einer Holländerin, deren Familie in der NS-Zeit Juden versteckt haben. Und dann sind sie aber erwischt worden. Und sie musste miterleben, wie ihr Vater und die Schwester Betsy im KZ ums Leben gekommen sind. Und sie hat das KZ überlebt und ist danach überall in Europa, auch in Deutschland, umhergereist und hat von der Vergebung der Liebe Gottes weiter gepredigt. Und an einem Abend war sie in einer Stadt, wo sie auch wieder über Vergebung predigte. Und dann kam einer von den KZ-Wärtern auf sie zu, nach dem Bibelabend. Sie hat ihn sofort erkannt, weil er der Wärter war, der an dem Tod ihres Vaters und Schwester maßgeblich mit beigetragen hatte. Aber er hat sie nicht erkannt. Und er ist auf sie zugegangen und sagt, können Sie mir vergeben? Und streckt so seine Hand ihr hin. Und sie hat das so beschrieben in diesem Buch und auch nochmal so man hört das noch im O-Ton von ihren Predigten, es ist aufgenommen worden, mir sagt, und ich konnte es nicht, dachte ich. Ich konnte es nicht, beschreibt sie so. Und dann sagt sie, wie sie sich in dem Moment erinnert an diese Liebe Gottes, dass er ihr vergeben konnte und vergeben hat. Und dann hat sie gesagt, sie hat nichts gefühlt in dem Moment, aber sie hat sich dafür entschieden, hat gesagt, in dem Moment, als ich meine Hand ihm entgegenstreckt und gesagt, ja, ich vergebe Ihnen, da kam ein Strom der Liebe, eine Wärme Gottes über sie, wo er sagt, ich konnte es nicht, aber er kann. Und wenn wir uns dafür entscheiden, ihr Lieben, dann können wir auch, weil er in uns lebt und weil er kann. Lasst uns vergebungsbereit sein. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, aber ich möchte euch ermutigen, egal was jetzt für eine Situation oder Person dir vor Augen steht, denk an den, der dir alles vergeben hat und lade ihn ein, dir dabei zu helfen, ihr Lieben. Amen. Zum Schluss nur noch ein paar, ich habe sie Freundschaftskiller genannt. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, das klingt alles sehr schön, sehr schöne 4 Punkte, Stefan, wunderbar. Aber ganz ehrlich, bei mir gibt es an gewissen Punkten Freundschaften immer wieder so Schwierigkeiten, vielleicht ähnliche Muster, sie sind so kurzlebig oder werden ab einem bestimmten Punkt schwer. Einige Freundschaftskiller, die ich nennen möchte, die es vielleicht schwer machen, als Anregung umzudenken oder Gott einzuladen, dir dabei zu helfen und vielleicht auch Heilung zuzulassen. Der erste Freundschaftskiller ist keine Zeit, ist klar, oder? Wenn du jemand hast, mit dem du dich treffen willst und Freundschaft aufbauen willst und du sagst, ich habe keine Zeit, ist schwierig. Gut, man kann sich Nachrichten schreiben oder auf TikTok anstupsen, aber man will ja tiefer gehen, ja? Ich weiß gar nicht, ob man über TikTok anstupst, aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Also so, ne? Keine Zeit, hallo, winke, winke oder so die Zeichen. Setz deine Prioritäten anders. Ich glaube, es ist nicht die Frage, keine Zeit haben, sondern Zeit nehmen und sie prioritätsmäßig richtig einsetzen. Individualismus ist nicht, was in der Bibel steht, aber ich fand es cool, was da steht. Individualistische Menschen sorgen sich mehr um sich selbst als um andere. Das gibt's. Wenn du vielleicht sagst, boah, es wird immer so schwierig mit den Freundschaften, die wollen immer, dass ich auch nachfrage, wie es ihnen geht, dann sagst du, das ist doch schwer. Dementsprechend wird bei Entscheidungen, die Individualisten treffen, meist nur auf das eigene Leben geschaut. Ich möchte dir Mut machen, den Blick von dir weg, von den eigenen Herausforderungen, eigenen Leben auf andere. Es ist befreiend. Es ist befreiend und hilfreich. Dann habe ich was gelesen von einem Cowboy-Syndrom. Das ist wahrscheinlich mehr so für Männer, wahrscheinlich, aber vielleicht auch für Frauen, die so Freiheit lieben, unabhängig. Aber dann kommt auch keiner so richtig ran. Oder man will so keinen ranlassen. Ja, es kostet Überwindung, aber es lohnt sich, diese Freiheit und Unabhängigkeit aufzugeben und jemand ranzulassen. Zur Ergänzung, zur Stärkung. Und last but not least, Oberflächlichkeit. Klar, Oberflächlichkeit lässt nicht in die Tiefe gehen. und wachsende Freundschaften brauchen Tiefe, um ein gutes Fundament zu legen. Und natürlich auch Unnachgiebigkeit, Rechthaberei und damit möchte ich mit dieser Übersicht der vier Dinge, die ich euch mitgegeben habe, natürlich auch die Gegenteile von diesen: untreu sein, unsensibel sein, unehrlich sein, nachtragend sein. Das stört Beziehungen. Und ich weiß nicht, mit welchem Herzen, mit welchen Erfahrungen du heute Morgen hergekommen bist, aber ich möchte dir eins zurufen, und das ist mir bei diesen vier Punkten so bewusst geworden. Wisst ihr, wir haben ein Vorbild, Gott ist treu. Und er ist in Jesus uns ganz nahe gekommen. Wir haben es gehört, er ist ein Gott allen Trostes. Und er spricht ehrliche, klare, aber liebevolle Worte in unser Leben hinein. Und ich sagte es, er ist bereit zu vergeben, zu retten. Er hat sogar mit seinem Leben dafür bezahlt. Er kann und er will dich retten, will dich heilen in deinem Inneren, auch deine Beziehungen, sodass du belastbare Freundschaften pflegen kannst. Ich habe gemerkt bei dem Ganzen, ihr Lieben, dass ich Jesus brauche, um so ein verlässlicher, treuer, tröstender, ehrlicher Freund zu sein, der vergeben kann. Und auch für andere da zu sein, so wie David und Jonathan. Das ist so kraftvoll und so heilsam. Ich möchte das gerne mit Gottes Hilfe sein. Du auch? Amen. Ich darf uns einladen, kurz einen Moment Ruhe zu nehmen. Vielleicht sind Dinge angesprochen worden, wo du sagst, ja, die fallen mir tatsächlich schwer. Du kannst gerne auch dein Notizheft oder das, was du im Handy mitgeschrieben hast, damit ergänzen, wo du sagst, wo fällt dir das schwer? Wo hast du Personen vor Augen, wo du sagst, boah, da muss ich vergeben? Oder Personen, wo du sagst, da muss ich mich entschuldigen. Schieb das nicht raus. Schieb das nicht raus. Vielleicht hast du aber auch Situationen oder Personen vor Augen, wo du sagst, da habe ich schon lange etwas auf dem Herzen, aber ich krieg's nicht über die Lippen. Wahrheit zu sagen, etwas weiterzugeben, weil du nicht weißt, wie die andere Person reagiert. Lad doch Jesus ein, dir da zu helfen. Er ist ein Helfer. Und jetzt lasst uns kurz einen Moment nachsinnen. Sogenannte toxische Freundschaften, die dich immer wieder runterziehen, die dich Dinge tun lassen, wo du im Nachhinein immer wieder sagst, das wollte ich doch eigentlich gar nicht oder das möchte ich nicht. Und Gott möchte dir sagen heute Morgen, lass los, trenn dich von solchen toxischen Beziehungen und Verbindungen. Und Jesus will dich da frei machen. Und dafür möchte ich jetzt auch nochmal hineinbeten. Lass uns nochmal gemeinsam beten. Ich möchte gerne uns nochmal unter den Segen Gottes auch stellen für unsere Freundschaften. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danken dir für Vorbilder, die du uns gibst und für das Vorbild, was du selbst bist. Dass du Freund bist, treu bist, verlässlich, verbindlich, ehrlich und dass du vergibst. Ich bitte dich, dass du uns überall dort hilfst. Herr, wo du Punkte in unserem Herzen an diesem Morgen so berührt hast, dass wir daran mit deiner Hilfe weiterarbeiten und Freunde sind, wie du es für uns bist, die trösten, die vergeben und die aufrichten. Und ich bete für die, Herr, die in Verbindungen ja, gehalten oder gefangen sind, Herr, wo sie immer wieder verleitet werden, Dinge zu tun, die sie nachher bereuen. Bitte dich, Herr, dass du hilfst, das zu kappen, zu durchtrennen. Herr, ich bete dafür in deinem Namen, dass Freiheit geschieht. Danke, dass du hier bist und dass du uns ganz genau kennst und dass du Heilung schenkst von Beziehungen und Freundschaften schenkst, Herr. Zweierschaften schenkst, die so kraftvoll sind, wo wir einander stärken und tragen. Das bete ich in deinem Namen. Amen.